Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Wie geht es dem Papst? Das Neueste zum Gesundheitszustand des Heiligen Vaters. Kiews Großerzbischof verlangt gerechten Friedensvertrag für Ukraine und Mongolei. Heiliges Jahr auch am Ende der Welt. Das und mehr hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano. Herzlich willkommen. Papst Franziskus ist noch nicht über den Berg und wird nach wie vor in der Gemelli-Klinik in Rom wegen Atemwegsbeschwerden behandelt. Radio Vatikan informiert Sie täglich über die aktuelle Entwicklung. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Anne Preckel. Anne, was ist der aktuelle Stand? Wie geht es Papst Franziskus?
Ja, letzte Infos dazu gab es am Montagmittag. Da hieß es, der Papst hat gefrühstückt und sein tägliches Therapieprogramm begonnen. Die letzte Nacht, also die Nacht auf Montag, verlief offenbar ruhig. Der Papst hat gut ausgeruht, informierte der Vatikan. Und mehr medizinische Details soll es dann am Montagabend geben. Es gibt ja jeden Abend ein ausführliches ärztliches Update. Was man generell sagen kann, die Prognose bleibt vorerst zurückhaltend. Nach dem Bronchospasmus, also der Verkrampfung der Atemwege und kurzzeitigen mechanischen Beatmung des Papstes am vergangenen Freitag, gab es zwar keine weiteren Rückfälle dieser Art, aber die Ärzte bleiben vorsichtig.
Das war ja bisweilen wirklich ein Auf und Ab mit dem Zustand von Franziskus. Immerhin war das ja am Wochenende aber doch stabil, oder?
So scheint es. Am Sonntag war von einem stabilen allgemeinen Zustand des Papstes die Rede. Franziskus bekomme noch Sauerstoff, der werde aber nicht mehr mechanisch zugeführt. Er habe an der Sonntagsmesse teilgenommen, kann kleinere Strecken zurücklegen, ist fieberfrei. Und es wurde auch bekannt, dass er Besuch bekommen hat aus dem Staatssekretariat, Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und Erzbischof Edgar Peña Parra waren da schon zum zweiten Mal, seit der Papst in der Klinik ist. Franziskus arbeitet also, so gut es geht, auch weiter. So wurde heute auch ein Grußwort des Papstes an die Akademie des Lebens veröffentlicht und das Motto des nächsten Weltflüchtlingstages. Eine Audienz für den Präsidenten Litauens übernahmen an diesem Montag ohne Papst Kardinal Parolin und Erzbischof Gallagher.
Ja, und heute Abend wird auf dem Petersplatz wieder gebetet für die Genesung des Papstes. Alle Updates rund um Franziskus Gesundheitszustand gibt es bei uns im Internet unter www.radiovatikan.de. Und auch wenn der Papst derzeit im Krankenhaus liegt, arbeitet er weiter. Franziskus hat nämlich erneut für den Multilateralismus geworben. Trotz einer zunehmenden Irrelevanz der internationalen Gremien braucht es weiter einen entschlossenen Einsatz für Weltorganisationen, die das weltweite Gemeinwohl suchten. Franziskus meldete sich mit einem Grußwort aus dem Gemelli-Krankenhaus zu Wort, wo er derzeit wegen einer Infektion der Atemwege und der Lunge behandelt wird. Gerichtet ist der am 26. Februar unterzeichnete Text an die Päpstliche Akademie der Wissenschaften, die sich auf ihrer diesjährigen Vollversammlung mit dem Thema der Polykrisen befasst. Dazu wurde ein Workshop unter dem Titel »Das Ende der Welt – Krise, Verantwortung und Hoffnung« im römischen Augustinianum organisiert. Papst Franziskus hat das Thema für den diesjährigen Weltflüchtlingstag festgelegt, »Migrantenmissionare der Hoffnung«. Diese Entscheidung unterstreicht die zentrale Rolle von Migranten und Geflüchteten als Träger der Hoffnung, die trotz zahlreicher Herausforderungen an eine bessere Zukunft glauben und auf Gott vertrauen. Nach dem diplomatischen Eklat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Volodymyr Zelensky hat der Kiewer Großerzbischof Swjatoslaw Szewczuk zur Entschlossenheit und geistlicher Standhaftigkeit aufgerufen. In einer Predigt am Wochenende in Winnipeg in den USA sagte Szewczuk: In diesen Tagen, insbesondere an diesem schrecklichen Freitag, haben viele Menschen einen großen Schock und große Verwirrung erlebt. Seine Worte stehen vor dem Hintergrund des diplomatischen Eklats zwischen Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, bei dem Trump Zelensky vorwarf, einen dritten Weltkrieg zu riskieren, und Vizepräsident James David Vance mangelnde Dankbarkeit kritisierte. Angesichts dieser geopolitischen Turbulenzen rief Schewtschuk seine Landsleute auf, drei essentielle Tugenden zu kultivieren.
Розум мати холодним, серце гарячим, а волю сталевою.
Habt einen kalten Verstand, ein heißes Herz und einen eisernen Willen. Diese Prinzipien sind notwendig, um sich gegen Propaganda und Desinformation zu wappnen und den Kurs für Freiheit und Gerechtigkeit beizubehalten. Unser Verstand sollte von der Kraft des Wortes Gottes erfüllt sein. Trotz aller menschlichen Pläne habe Gott einen göttlichen Plan für die Rettung und die Erlösung der Ukraine, so Schewtschuk abschließend. Seit über 3 Jahren führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Nun scheint es auf Druck von den USA im Ukraine-Krieg Bewegung zu geben. Im Interview mit Radio Horeb spricht Oberst AD Wolfgang Richter vom Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik, Experte für Militär- und Verteidigungsfragen.
Trump wird ja oft als Dealmaker bezeichnet. Macht der US-Präsident Deals oder ist es eher Erpressung?
Also natürlich ist er einer, der gerne auf nicht nur Deals setzt, sondern auch auf Schockeffekte. Deswegen hat er seine Rhetorik darauf zugeschnitten. Ob das alles umgesetzt wird, was er rhetorisch von sich gibt, muss man noch sehen. Dennoch ist alleine die Rhetorik schon und die Tatsache, dass er ohne Rücksprache mit den Europäern die diplomatische Isolierung Russlands beendet hat, natürlich ein Bruch mit der bisherigen gemeinsamen westlichen Politik. Aber wir haben ja noch keine konkreten Schritte gesehen, was das Ende des Krieges in der Ukraine betrifft. Das ist nur ein Verhandlungskanal, der jetzt eröffnet werden soll. Dafür hat er einen Ukraine-Beauftragten nach Kiew geschickt. Und da müssen wir erst sehen, was herauskommt. Wir dürfen, glaube ich, nicht übersehen, dass es für die USA um mehr geht als um nur den Ukraine-Krieg. Und das war ja auch deutlich zu sehen bei dem letzten Treffen der Außenminister in Riyadh. Es geht um die Wiederherstellung der bilateralen diplomatischen Beziehungen. Es geht um das Wiederanknüpfen dann in der Folge auch von Wirtschaftsbeziehungen. Es geht aber vor allem um die Wiederherstellung der strategischen Stabilität. Also da geht es vor allen Dingen um nuklearstrategische Fähigkeiten, die aus Sicht Russlands, aber auch aus Sicht der USA gefährdet sind. Dieser Kanal ist ja die letzten 3 Jahre offiziell nicht mehr bedient worden. Da gab es einen Abbruch der sogenannten strategischen Stabilitätsgespräche. Das wird jetzt wieder eröffnet. Und dann sieht man schon, dass dieser Krieg ja weitere Dimensionen hat, die nicht allein in Kiew verhandelt werden oder von Kiew verhandelt werden können, sondern die naturgemäß auch einen bilateralen Strang brauchen. Die Frage ist jetzt, unter welchen Bedingungen soll ein Ende des Krieges in der Ukraine erreicht werden und was sind die Konsequenzen für Europa? Denn es gibt ja nun eine überparteiliche strategische Orientierung in den USA. Das ist gar nicht so sehr Trump alleine, das würde sich möglicherweise auch nach seiner Zeit fortsetzen, den eigentlichen strategischen Gegner in China zu sehen und den Krieg in der Ukraine gegen Russland eher als Störfaktor zu betrachten, den man jetzt beenden will, weil er zu viele Ressourcen auffrisst, ohne das möglicherweise auch überzogene Ziel einer strategischen Ruinierung Russlands erreichen zu können.
In der Mongolei hat das heilige Jahr 2025 mit einer feierlichen Zeremonie in Ulaanbaatar begonnen. Trotz eisiger Temperaturen von bis zu minus 30 Grad nahmen zahlreiche Gläubige an einer Prozession und Messe teil. Kardinal Giorgio Marengo, der apostolische Präfekt der Mongolei, betont in einem Gespräch mit den Vatikanmedien, dass das Jubiläum vor allem durch Bildung, Gemeinschaft und Werke der Nächstenliebe geprägt sei.
Das Heilige Jahr wurde am 29. Dezember 2024 in der Kathedrale der Heiligen Petrus und Paulus mit einer großen Prozession eröffnet. Wir begannen an dem Kreuz, das während des Papstbesuchs 2023 verwendet wurde, beteten den Rosenkranz und zogen dann in die Kathedrale ein, um uns dem Kruzifix über dem Altar zuzuwenden, erklärte Marengo. Diese Feier habe die Verbundenheit der Gläubigen mit der Weltkirche spürbar gemacht. Die Kirche in der Mongolei ist mit etwa 1600 Katholiken in einem Land mit 3,2 Millionen Einwohnern eine kleine Gemeinschaft. Doch die Gläubigen bereiteten sich intensiv auf das Jubiläum vor. Eine besondere Erfahrung der Hoffnung war der Besuch der internationalen Künstlergruppe Gen Rosso, mit der wir Workshops und ein Konzert organisiert haben, so Marengo. Das Motto, gemeinsam hoffen, habe auch den Papstbesuch vor 2 Jahren geprägt. Die Katechese bleibt im Jubiläumsjahr ein zentrales Anliegen. Der apostolische Präfekt kündigte an, dass es spezielle Begleitmaterialien und eine Publikation zur Erlangung des Jubiläumsablasses geben werde. Wirkliche Erneuerung beginnt mit der fortwährenden Reinigung unseres Herzens, betonte er. Besonders wichtig sei dabei die tätige Nächstenliebe. Wer seine Schwierigkeiten und Leiden dem Herrn opfert oder sich aktiv für andere einsetzt, erfährt die Gnade des Jubiläums. Obwohl ein Pilgerweg nach Rom für mongolische Gläubige aus finanziellen und geografischen Gründen kaum möglich ist, setzt die Kirche vor Ort auf lokale Wallfahrten. Neben Besuchen in der Kathedrale werden Pilgerreisen in die 9 mongolischen Pfarreien organisiert. 5 liegen in Ulan Bator, 4 sind über das Land verstreut. Oft kennen die Gläubigen die anderen Gemeinden nicht, deshalb möchten wir Besuche zwischen den Pfarreien ermöglichen, erklärte Marengo. Für junge Pilger soll es einen Jubiläumspass geben, der bei jeder besuchten Pfarrei abgestempelt wird, als Zeichen der Dankbarkeit für die lebendige Gemeinschaft in dem riesigen Land. Die extreme Weite des Steppenlandes in Zentralasien stellt die Kirche dort vor besondere Herausforderungen. Viele Gläubige leben hunderte Kilometer voneinander entfernt, weshalb Online-Angebote eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Wir arbeiten daran, digitale Formate für Katechese und Gemeinschaft zu entwickeln, damit auch diejenigen, die abgelegen leben, sich dem Jubiläum verbunden fühlen können, sagte Marengo. Doch trotz dieser modernen Lösungen bleibe der persönlicher Austausch entscheidend. Die Kirche lebt von Beziehungen. Deshalb ist es unser Ziel, dass sich die Gläubigen auch physisch begegnen können. Besonders wichtig ist für die mongolischen Katholiken die Mutter Gottes, die unter dem Titel Mutter des Himmels verehrt wird. Eine kleine Marienstatue, die eine nicht-katholische Frau vor einigen Jahren auf einer Mülldeponie im Norden des Landes fand, erhielt diesen Titel Mutter des Himmels durch Papst Franziskus. Sie ist nun in der Kathedrale von Ulaanbaatar aufgestellt. Diese Statue zieht immer mehr Gläubige an, die ihr Leben der Jungfrau Maria anvertrauen, sagte Kardinal Marengo. Die Kathedrale gewinne dadurch zunehmend an Bedeutung als spirituelles Zentrum für die kleine katholische Gemeinschaft des Landes. Die Fede, die Speranza. Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Der römische Bürgermeister Roberto Gualtieri ist zufrieden mit den Veränderungen, die das heilige Jahr für die ewige Stadt bringt.
Das Jubiläum hat uns einen großen Dienst erwiesen, das sagte der Politiker der Linksdemokraten am Wochenende in einem Gespräch mit Radio Vatikan. Denn in diesem gigantischen Werk der Wiederherstellung einer funktionierenden Situation nach schwierigen Jahren hat uns das Jubiläum ermöglicht, einige grundlegende Dinge zu tun. Als Beispiele nannte er die Busse, die mit von der italienischen Regierung zum Heiligen Jahr bereitgestellten Geldern für Rom angeschafft werden konnten. Wir haben die Erneuerung der Gleise der Metro A von Ottaviano bis Battistini abgeschlossen. Mit den Mitteln für das Heilige Jahr haben wir die Metrostationen Spagna und Ottaviano modernisiert. Jetzt gibt es eine Pause, um die Pilger nicht zu stören. Aber bis Ende des Jahres werden wir wieder anfangen und alle Stationen erneuern. Zusätzlich habe es viele andere Wartungs- und Qualifizierungsarbeiten für Straßenbahnen, Metro- und Buslinien gegeben, so der Bürgermeister. Wir haben einen Wartungsrückstand von etwa 15 Jahren aufgeholt. Heute ist unser Betrieb wieder voll funktionsfähig. Gualtieri hat schon das nächste Jubeljahr im Blick. 2033 soll nach einer Ankündigung von Papst Franziskus ein außerordentliches heiliges Jahr stattfinden. Warum also nicht sofort damit beginnen, die Metro C bis zum Vatikan zu verlängern, bis zum Jubeljahr 33? Das ist ein weiteres Ziel, das wir uns gesetzt haben und das wir hoffentlich erreichen werden. Die Stadt habe versucht, der Botschaft dieses Jubiläums gerecht zu werden, sagt Gualtieri, und übersetzt das offizielle Motto »Pilger der Hoffnung« unter anderem mit Begriffen wie »Bewahrung der Schöpfung« und »Lebensqualität für die Menschen«. Wir haben versucht, alle Arbeiten so durchzuführen, dass nicht nur die Stadt für die Pilger einladender und effizienter wird, sondern dass sie auch schöner wird, grüner, nachhaltiger und integrativer. Die Piazza Pia ist ein Symbol dafür. Hier wurde ein Raum für 150.000 Menschen geschaffen, der vom Petersplatz bis zur Piazza Pia reicht und gleichzeitig die Botschaft einer grüneren Stadt mit mehr Fußgängerzonen vermittelt, die den Menschen Treffpunkte bietet. Es sei die größte Fußgängerzone Roms, so der stolze Politiker. Für die Kenner, er meint den Bereich vom Petersplatz bis zur Engelsburg, der wurde letztes Jahr neu gestaltet. Hier wird es bald auch eine U-Bahn-Haltestelle Vatikan geben. In Kürze werden wir den Radweg Monte Ciocci St. Peter einweihen, der entlang der neuen Via Francigena verlaufen wird. Wir haben diese als Route nach Rom für Pilger, aber auch für Römer und Touristen aufgewertet. Im Rahmen der Heiligjahrmaßnahmen haben wir 70% der Straßen des primären Straßennetzes erneuert. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Aber es gibt auch wichtige soziale Maßnahmen. Zeltbauten, in denen Obdachlose würdig, warm und mit sanitären Einrichtungen untergebracht sind, wo sie schlafen, essen und sich aufhalten können und wo ihnen auch geholfen wird, wieder auf die Beine zu kommen und neue Hoffnung zu schöpfen. Die Römer sollten wieder hoffen können, dass Rom eine Phase der Stagnation überwinden kann und dass das Rom der endlosen Staus und Schlaglöcher imstande ist, sich zum Besseren zu wandeln. Übrigens hat Gualtieri, wie er hervorhebt, auch dafür Sorge getragen, dass das Heilige Jahr sozusagen auch die oft eher vernachlässigten Vororte erreicht. Wir wollten, dass ein großer Teil der Eingriffe nicht nur in der Umgebung des Petersplatzes oder der Basiliken zu sehen ist, sondern dass die Eingriffe in allen Stadtvierteln stattfinden. Ich habe mich sehr gefreut, dass Papst Franziskus selbst dem zugestimmt hat. Auch wenn es in den Vorstädten keine großen Basiliken gibt, war es wichtig, dass das Jubiläum auch dort ankommt und eine Spur der Sanierungsmaßnahmen hinterlässt. Maßnahmen in den Vorstädten in Bezug auf Straßen, Gehwege, Plätze, Parks, Familienzentren, ein Zentrum für Behinderte, in diesem Fall in Pietralata. Diese Maßnahmen werden derzeit durchgeführt und im Lauf dieses Jahres und in den ersten Monaten des kommenden Jahres schrittweise abgeschlossen, um in der ganzen Stadt eine positive Erinnerung zu hinterlassen. Ein Beitrag von Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Weitere Infos, Nachrichten und vieles mehr finden Sie in unserem kostenlosen Infokanal auf WhatsApp. Suchen Sie Vatican News Deutsch auf WhatsApp. Mehr dazu unter www.radiovatikan.de. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.